HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Abstand halten!
Wir haben die vollen Klassen, wir haben die vollen Busse, wir haben weiterhin die Mängel bei der Digitalausstattung.
Die entscheidende Botschaft ist, dass grundsätzlich gelüftet werden muss.
Wenn es kalt ist, dann nehme ich mir einfach noch eine extra Fließjacke mit.
Ich habe mir jetzt für die Schule die dicksten Winterstiefel rausgesucht.
Ob sie Mütze und Handschuhe auch noch werden, das muss sich dann zeigen. Aber die Zeit wird jetzt anstrengend und kalt.
Viele von uns in der Klasse haben auch gesagt, dass sie mit der Maske total in der Konzentration eingeschränkt sind.
Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass auch ein 10-stündiger Schultag mit Maske machbar ist.
Wir sind in Hessen Vorreiter bei der Einführung eines geplanten digital gestützten Distanzunterrichts.
Es geht um das Wie. Wie lernen wir? Wie gehen wir miteinander um?
Distanzunterricht bedeutet schon, es muss auch eine Interaktion auf Distanz hin möglich sein.
Wie endet das Ganze dann oder wie wird der Schulalltag stattfinden, weil man schon gemerkt hat, dass das Lernen in der Gemeinschaft einfach so wichtig ist für die Kinder.
Heute ist Schulstart nach den Herbstferien eigentlich völlig unspektakulär. Nur in diesem Jahr heißt das, viele Kinder auf engem Raum in einer Zeit, da die Zahl der Corona-Infektionen nach oben schnellt. Deswegen fordern manche mehr Fernunterricht und klagen gleichzeitig über die Versäumnisse der Bildungspolitik und der Schulen. Sie hätten sich nicht ausreichend auf diese Situation vorbereitet, weder inhaltlich noch technisch. Die digitale Trägheit des deutschen Bildungswesens ist nicht zu übersehen, aber ist sie wirklich das Hauptproblem? So schnell lassen sich offensichtlich die passende Infrastruktur in den Familien und die Angebote der Schulen im ganzen Land nicht aus dem Boden stampfen. Die Erfahrungen mit dem Lernen aus der Ferne waren im Frühjahr eher ernüchternd. Eltern fühlten sich aus vielerlei Gründen als Hilfslehrpersonal einigermaßen überfordert und die Privatisierung des Lernens verschärfte die sozialen Unterschiede. Auch an den Universitäten wurde und wird wieder aus der Ferne unterrichtet werden. Auch hier sind die Rückmeldungen von Lehrenden und Lernenden sehr durchmischt. Lerne aus der Ferne, der Mensch auf Abstand, haben wir deswegen getitelt und fragen, geht es hier eigentlich nur um mangelhafte Technik und fehlende Flexibilität oder auch um die Frage von Nähe und Distanz, Begegnung oder Einsamkeit? Der Mensch ist ein soziales Wesen, nicht nur beim Lernen, und braucht den direkten Kontakt zu anderen Menschen. Wie geht es uns allen und besonders den jungen Menschen mit dem Leben und Lernen auf Abstand? Und was ist die Alternative? Zuerst schauen wir uns an, was die Schüler und Schülerinnen seit heute wieder in den hessischen Klassenzimmern erwartet.
Schüler und Lehrer, bitte warm anziehen, denn es könnte kühl werden an Hessens Schulen. Laut aktualisiertem Hygieneplan des Landes sollen in allen Schulen die Unterrichtsräume häufiger durchgelüftet werden. Alle 20 Minuten sollen für 3 bis 5 Minuten die Fenster ganz aufgemacht werden. Kultusminister Alexander Lotz.
Die Einhaltung der Hygienevorschriften, glaube ich, bleibt das A und O.
Das viele Lüften in der kalten Jahreszeit für Kohan Ekinci vom Landeselternbeirat Hessen nicht ideal. Er fordert Lüftungsanlagen für die Unterrichtsräume.
Ich habe berechtigte Hoffnung, dass jetzt vom Land einheitliche Vorgaben kommen, wie diese Geräte aussehen müssen, damit wir von diesen kältebringenden Maßnahmen auf Dauer absehen können. Denn klar ist auch, dass wir nicht zum Schutz vor Corona unseren Kindern jetzt hier jedwede Erkältungserkrankung geben müssen.
In der Tat, Lord sagt, man prüfe derzeit den Einsatz solcher Geräte und wolle sich diese Woche mit den Schulträgern abstimmen, wie eine sinnvolle Lösung aussehen könnte. An sich sind nämlich die Schulträger in den Kommunen für die Ausstattung der Schulen zuständig, genau wie für die Schulbusse. Doch auch hier hat das Land jetzt rund 11 Millionen Euro in die Hand genommen, damit die Kommunen mehr Schulbusse einsetzen können, damit die einzelnen Busse in der Corona-Pandemie nicht so voll sind. Es gibt eine weitere Neuerung. Zwar bleibe der Präsenzunterricht unverzichtbar, aber, sagt Lotz,
wir sind in Hessen Vorreiter bei der Einführung eines geplanten digital gestützten Distanzunterrichts für die Zeit der Pandemie.
Was der Minister beschreibt, ist eine Abkehr von der Linie, auf die sich die Kultusminister der Länder geeinigt hatten, dass die Schülerinnen und Schüler nämlich grundsätzlich in den Schulen unterrichtet werden sollen. Vor allem Oberstufenschüler, aber theoretisch alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse dürfen auf Antrag teilweise zu Hause unterrichtet werden in Hessen. Bis zu einem Viertel der Unterrichtsstunden dürfen an allgemeinbildenden Schulen über diesen sogenannten digital gestützten Distanzunterricht erteilt werden. An Berufsschulen die Hälfte der Stunden. Ein Mailen von Arbeitsaufträgen reicht da aber nicht, betont Kultusminister Lotz.
Sonst haben Sie ja nicht wirklich Distanzunterricht. Distanzunterricht ist ja schon noch irgendwo orientiert, mindestens an der Stundentafel, vielleicht nicht genau am Stundenplan, aber das bedeutet schon, es muss auch eine Interaktion auf Distanz hin möglich sein.
Das Distanzlernen soll die Situation an den Schulen entspannen und gleichzeitig helfen, digitale Lernkonzepte einzuüben. Distanzlernen, mehr Busse, häufigeres Lüften. Eltern- und Lehrervertreter bezeichnen die Maßnahmen als richtig, fordern aber weitere Schritte. Maike Wiedwald von der Lehrergewerkschaft GEW.
Die GEW setzt sich nach wie vor dafür ein, dass ein Unterrichten mit Abstand in den Schulen möglich ist. Das geht sicherlich nur in einem Wechselmodell von Präsenzunterricht in der Schule und Distanzlernen zu Hause.
Auch Kohan Ekinji vom Landeselternbeirat meint:
Ich habe ganz große Bauchschmerzen. Ich als Vater von 2 Kindern betrachte die ganze Situation mit sehr großen Sorgen. Ich würde es lieber sehen, wenn die Klassen nicht ganz so groß wären, wenn die Kinder genauso gut schützen würden, wie wir Menschen schützen, die einkaufen gehen oder in eine Gastronomie gehen oder eine private Feier veranstalten.
Kultusminister Lorz hofft dagegen, dass es auch mit normalen Klassenstärken weiter so gut läuft wie zwischen Sommer- und Herbstferien.
Wir hatten an jedem beliebigen Tag in dieser Zeit über 99% der Schülerinnen und Schüler, die ganz regulär zum Unterricht gehen konnten. Wenn wir das weiter halten könnten für den Rest der Pandemie, dann fände ich das großartig.
So viel Präsenzunterricht wie möglich, sagt der hessische Kultusminister im Beitrag von Heidi Radwilas. Paul Harder, Frankfurter Stadtschulsprecher und Landesschulsprecher, habe ich vor der Sendung gefragt. Sind Sie in diesem Punkt einig mit Kultusminister Lorz?
Ja, wir sind uns durchaus einig in diesem Punkt. Wir sind uns allerdings nur einig in diesem Punkt, weil es leider keine gute Alternative gibt. Hätte man vor einigen Jahren schon viel früher im Bereich der Digitalisierung gemacht, hätte man dementsprechend auch zu so einer Situation mehr digitalen Unterricht machen können. Aber da man eben die letzten Jahre geschlafen hat, müssen wir uns leider dem Punkt anpassen, beziehungsweise eben auch diesem Punkt zustimmen, dass wir so viel Präsenzunterricht wie möglich haben wollen, weil es leider nicht anders geht.
Das werden wir gleich noch vertiefen, aber erstmal vorneweg, wie war denn der erste Schultag jetzt? Hat sich's irgendwie anders angefühlt?
Nee, also man hat sich ja jetzt an die meisten Verordnungen schon gewöhnt. Hier in Frankfurt, wo ich auf die Schule gehe, gibt es ja jetzt doch wieder eine Maskenpflicht. An unserer Schule war das auch schon seit Beginn der Sommerferien so. Deswegen hat man da jetzt keine großen Veränderungen gemerkt. Die einzige Veränderung, die es ja gibt, ist, dass man jetzt alle 20 Minuten Stoßlüften soll. Aber das ist auch nicht sonderlich anstrengend oder so. Das kann man ruhig machen. Kalt wird einem, wenn man das für 5 Minuten macht, nicht. Aber inwiefern das überhaupt an den Schulen funktioniert, inwiefern man die Fenster öffnen kann oder nicht, das ist nochmal ein ganz anderes Problem.
Im Frühjahr gab es ja wochenlang Homeschooling, dann der Restart mit Präsenz nach den Sommerferien und jetzt heute nach den Herbstferien mit anderen Infektionszahlen wieder. Herr Lorz klingt ja sehr zufrieden mit der Präsenzzeit, die es gab und es sagt, es gibt wenig Infektionsgeschehen an den Schulen. Das bestätigt auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit einer Umfrage bei anderen Kultusministerien. Es gäbe keine dramatischen Hotspots, die da aufgetreten sind in den Schulen. Jetzt haben Sie eben gesagt, es ist eher so aus der Not aus Ihrer Sicht, dass man wieder mehr und viel Präsenzunterricht machen sollte. Was wäre denn für Sie die ideale Alternative?
Also wünschenswert wäre ja, wenn man wirklich alle Schüler und Schülerinnen im besten Maße schützen könnte. Und das wäre natürlich, wenn diese so viel wie möglich zu Hause sind und sich nicht mit dem ÖPNV auf dem Weg zur Schule machen müssen, da viel Kontakt haben mit anderen Menschen, mit Freunden und so, sich danach noch treffen, weil man sich sowieso schon gesehen hat. Das birgt ja alles eine gewisse Gefahr. Durchaus wünschenswert wäre, wenn man bei diesen aktuellen Infektionszahlen, die ja die höchsten seit der Beginn der Corona-Pandemie sind, eigentlich doch auf viel, viel mehr digitalen Unterricht beziehungsweise eben Distanzunterricht umsteigen würde, damit eben sowohl das Wohle des Schülers, der Schülerin als auch der Lehrkräfte als eben auch die Bildung im Vordergrund stehen, da aber digitale Distanzbildung nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten, wie wir es schon seit langem fordern, weil eben viele Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind, weil die Lehrkräfte nicht genügend fortgebildet wurden dafür, ist das leider keine realistische Alternative und deswegen müssen Schüler und Schülerinnen jetzt immer noch bei diesen Infektionszahlen und wahrscheinlich sogar noch bei viel mehr Infektionszahlen weiterhin in die Schule.
Wenn diese idealen Bedingungen gegeben wären, also Lehrkräftefortbildung, Ausstatt, WLAN an den Schulen und so weiter, alles besser funktionieren würde, glauben Sie nicht, dass den jungen Menschen und Schülern und Schülerinnen auch einfach die Kontakte fehlen und das Lernen miteinander, die Gemeinschaft?
Durchaus. Deswegen sollte das ja dann in solchen Fällen in einer Pandemie nur die Ausnahme sein. Es gibt da auch verschiedene Formen, inwiefern man denn Hybridunterricht vielleicht einführen könnte. Oder jetzt gibt es ja vom Hessischen Kultusministerium eben den Vorschlag, 25% Distanzunterricht bei den allgemeinbildenden Schulen und eben bis zu 50% an den Berufsschulen zu machen. Aber selbst da ist das Problem, dass für diese Abmischung nicht die Voraussetzungen geschaffen sind, dass eben bei 25-50% alle Schüler und Schülerinnen beziehungsweise alle Lehrkräfte die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Kenntnisse haben und dass dementsprechend da auch eine gewisse Ungleichheit hervorkommen würde. Da wir uns aber in einer Pandemie befinden und wenn es wirklich die Voraussetzungen gäbe, dann wäre es schon wünschenswert, wenn man da auch mehr digitalen Unterricht machen würde, aber eben wegen der verpennten Politik ist das nicht möglich.
Und wenn der Digitalunterricht wieder so stattfinden würde, was ja eigentlich keiner will, wie im Frühjahr in dem Homeschooling, was befürchten Sie da?
Naja, dann befürchte ich, dass es ähnlich aussehen wird wie am Anfang der Pandemie, weil man in den nächsten Monaten auch nichts gemacht hat, was man versprochen hat. Bedeutet, viele Lehrkräfte werden weiter einfach nur Arbeitsaufträge an Schüler und Schülerinnen schicken, bitten dann darum, dass diese wieder zurückgeschickt werden sollen, schauen sich vielleicht 25% an, weil sie selbst natürlich einfach nicht die Zeit und Kapazität haben, dann von allen Schülern und Schülerinnen die Aufgaben durchzuzauen und sie dementsprechend gleichberechtigt zu benoten. Und dementsprechend werden wir da wieder bei dem gleichen Problem wie am Anfang der Corona-Pandemie sein, dass wir ungerechte Verhältnisse haben und eben auch viele Schüler und Schülerinnen nicht in dem Maße gebildet werden, wie es eigentlich nötig wäre.
Das klingt düster, Herr Haarder. Machen Sie doch mal das Wunschkonzert. Wie sollte es aussehen?
Naja, leider bin ich jetzt am falschen Ort und in der falschen Zeit, um das zu verändern. Da hätte man schon, wie wir es schon vor 10 Jahren gefordert hätten, eben durchaus schon früher digitale Endgeräte besorgen sollen, durchaus früher didaktische Digitalkonzepte für Distanzunterricht ausarbeiten müssen. Aber das hat man nicht gemacht. Das merkt man jetzt und hoffentlich lernt man jetzt aus diesen Fehlern für die Zukunft.
Und kurzfristig was zu retten ist da gar nicht? Also indem man zum Beispiel mal sagt, jeden Morgen in den Digitaleinheiten ist da einfach mal ein Lehrer zu sehen und es gibt mehr Interaktion vielleicht, als es eben im Frühjahr war und die Lehrer reißen zumindest das, was man jetzt auch schaffen kann unter diesen Bedingungen?
Da wurde ja auch viel versprochen seitens unseres Kultusministers. Beispielsweise hat er bei verschiedenen Veranstaltungen gesagt, dass man das Schulportal bis zum Ende der Sommerferien an allen Schulen zur Verfügung stellen will. Dass das Schulportal eine Videochat-Funktion bekommen soll, dass man die Lehrkräfte in einem viel größeren Maße ausbilden will, dass alle Schüler und Schülerinnen, die es nötig haben, auch Endgeräte zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist alles nicht beziehungsweise gar nicht in dem Maße passiert wie versprochen. Deswegen ist das durchaus ein Zeichen dafür, dass diese ganze Thematik Digitalisierung eben nichts ist, was man mal in 2-3 Monaten machen kann, nicht wirklich verbessern kann, sondern man ist schon viel früher hätte machen müssen.
Düstere Aussichten und harte Vorwürfe. Nächstes Schulhalbjahr wird auf jeden Fall schwierig, sagt Paul Haarder, Frankfurter Stadtschulsprecher und Landesschulsprecher. Besten Dank. Lerne aus der Ferne, der Mensch auf Abstand, HR2 der Tag. Abstand, Distanz und Ferne, das sind die Vokabeln dieses Jahres. Absolute Nähe, Enge und Masse, das suchten vor der Distanzphase zumindest die, die immer schon gerne laut und lebendig feierten, die Clubszene. Hier also eine kleine Erinnerung an vergangene Zeiten aus der Feder von Reinhard Götz. In seinem Buch Rave entführt er uns in die nächtliche Welt von Musik, Drogen und DJs.
In jedem Bassbumm hörte wir jetzt wieder alle je gehörten Bässe seines bisher gelebten Lebens. Party, Panik, Break. Der Bass war plötzlich weg. Kein Bass, der Bass ist weg. Das Aussetzen des großen Beats, ein Schieben, Harren, Luft anhalten. Eine Art Geburtspassage etwa. Und als der Bass im Beat zurückkam, erhob sich jetzt vieltausendkehlig ein Geschrei. Die Menschen schrien, wunderbar, der Bass ist wieder da. Und sie tanzten und sprangen wie wild herum und eine große, riesengroße Stimme sagte, Enter the Arena. Enter the Arena. Ja, natürlich, gerne, danke, vielen Dank, bin dabei, ich auch, ich auch. Zwei Tänzerinnen zeigten mit hochfliegenden Armen das Helle ihrer Achselhöhlen und auch die Luft wurde so wohlduftend dadurch. Ich ging hin und tanzte mit. Das Gefühl war toll. Ich verstand geheime Sachen über Frauen, die eine der beiden Tänzerinnen mir durch ihre Bewegungen gespielt erklärte. Wir schauten uns in die Augen und lachten. Sie trug ein kleines Fältchen und wir tanzten näher miteinander. Das war auch ganz leicht. Manchmal berührten wir uns an den Händen. Durch das Tanzen dachte ich dann an Sexualität. Dann, irgendwann einmal, möchte ich etwas über die Liebe schreiben. Ich ließ mich wieder treiben zur Linie im Bass. Da war es weich und klar, da ging es so dahin.
Reinhard Götz nimmt uns später noch einmal mit in die Enge der Nacht, Teil 2 der Tag. Das, was eben schon beschrieben wurde vom hessischen Landesschulsprecher Paul Harder, will eigentlich keiner wiederhaben, das Homeschooling, wie es im Frühjahr von jetzt auf gleich verkündet wurde. Viele Wochen waren die Schulen geschlossen, alle Beteiligten mussten sich auf einmal mit dem digitalen Lernen anfreunden oder abfinden. Was immer das auch genau heißen mag, digitales Lernen, da hatte jede Schule ihre eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten. In einer aktuellen Studie wurde die Belastung vor allem der Mütter noch einmal deutlich und ebenso die Tatsache, dass viele Kinder alleine gelassen waren mit den schulischen Aufgaben. Die Auswertung des Nationalen Bildungspanels, kurz NEPS, der größten Bildungsumfrage Deutschlands, ist die erste, die das in solcher Deutlichkeit und auf einer großen Datenbasis konstatiert. Wie sich das konkret im Alltag angefühlt hat, hat uns ein Elternpaar aus dem Kollegenkreis anonymisiert aufgeschrieben. Erfahrungen, die viele andere so oder ähnlich wohl auch gemacht haben.
Kaum musste die Schule geschlossen werden, wurde auf einmal fast nur noch über deren Internetseite kommuniziert oder über die Elternbeiräte der Klassen. Keine persönliche Ansprache. Es gab einen Brief der Schulleitung, in dem betont wurde, dass Schüler und Schülerinnen sowie Eltern die schulischen Verpflichtungen nicht vergessen sollten. Dieser erhobene Zeigefinger war wenig einfühlsam, als ob wir jetzt auf einmal kollektiv Party feiern würden. Was dann auf uns als Familie zukam, war eine erzwungene Kreativität von besonderer Güte. Die Aufgaben wurden über eine kostenlose Lernplattform, die eigentlich auch dafür gedacht ist, dass Lehrkräfte Unterrichts- und Lernmaterialien einstellen, an die Klassen verteilt. Diese Plattform wurde für die unteren Klassen bislang gar nicht genutzt. Nun explodierte die Kommunikation dort förmlich. Allerdings nur in eine Richtung. Lehrerinnen und Lehrer verschickten fleißig Aufgaben in Form von abfotografierten Buchseiten zum Ausdrucken, manchmal auch Word-Dateien zum Ausfüllen oder Links zu Videos auf YouTube oder zu anderen Programmen. Diese sollten die Kinder dann eigenständig nutzen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das war fast wie an einer Universität. Wir fühlten uns plötzlich Jahre in die Zukunft katapultiert. Dabei war unser Sohn erst 10. Nachdem wir die abfotografierten Buchseiten und andere Dokumente mühsam optimieren mussten, um sie überhaupt lesbar auszudrucken, ging es an die Bearbeitung der Aufgaben. Dabei waren wir natürlich vor allem deshalb im Vorteil, weil wir über ein modernes Heimbüro verfügen mit PC, Laptop, Farbdrucker und Scanner. Eltern, die technisch weniger gut ausgerüstet waren, hatten da eben Pech. Die Zusendung von Materialien war dann auch der einzige Kontakt, den es mit den meisten Lehrkräften gab. Bei Fragen zu den Aufgaben könnten sich die Kinder ja jederzeit per Mail melden. Wichtige Informationen zu bekommen, wurde also nicht als Bringschuld der Schule angesehen. Die Aufgaben waren vom Umfang her zu bewältigen. Hilfreich war, dass Mama in Kurzarbeit unseren jüngeren Sohn unterstützen konnte, inklusive improvisiertem Unterricht im Wohnzimmer und eigener Recherche von Materialien im Internet. Trotzdem stellten sich auf einmal Unsicherheiten im Umgang mit den Aufgaben ein. Er war ja schließlich ganz neu auf dieser weiterführenden Schule. Außerdem herrschte immer ein sportlicher Zeitdruck. Die Aufgaben mussten bis zu einem bestimmten Termin zurückgesendet werden, meistens wieder per Mail. Was wir auch taten. Umso ernüchternder, dass es dann wiederum recht still war. Nur 2 Lehrerinnen gaben unserem Sohn eine Rückmeldung zu seinen Aufgaben. Unser Fazit: Die Schule war nicht darauf vorbereitet, Kinder auf die Ferne zu unterrichten, schon gar nicht über einen längeren Zeitraum mit persönlichem Kontakt oder in kleinen Gruppen. Das war vielleicht auch etwas viel verlangt aufgrund der besonderen Lage. Was uns aber wirklich enttäuscht hat, war, dass es kaum Verständnis für die Lage der Kinder gab. Gerade jüngere Kinder an einer weiterführenden Schule müssen mitgenommen und motiviert werden. Bei uns bleibt der Eindruck, dass vor allem Unterrichtsmaterialien abgeworfen wurden, um am Ende bloß nicht beim Stoff hinterherzuhinken. Auch haben wir mehr Informationen der Schulleitung vermisst. Stattdessen wurden in unseren Augen die Familien ferngehalten, ohne Möglichkeit zum Dialog. Keiner unserer Klassenlehrerinnen und Lehrer hat versucht, über das Internet regelmäßigen Kontakt mit Kindern und Eltern zu halten. Das Kollegium hätte ja schließlich auch von jetzt auf gleich mit der neuen Situation umgehen müssen, hieß es. Außerdem habe es an der technischen Ausrüstung gefehlt. Geholfen haben uns dagegen die engagierten Elternvertreter. Sie standen in WhatsApp-Gruppen Tag und Nacht zur Verfügung. Hier erfuhren wir Mitgefühl. Das ist in einer Krisensituation so viel mehr wert als ein vorbildlich erstelltes Arbeitsblatt.
Familienleben im Homeschooling, so war es im Frühjahr aus Sicht der Eltern. Dr. Philipp Kabi, Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Vorsitzender der DGSF, der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e.V. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Da hatten Familien mit Schulkindern ganz neue Herausforderungen. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Kinder gehabt? Was weiß man darüber?
Also inzwischen weiß man ja einiges, weil dann doch einige Studien auch stattgefunden haben. Und es ist sehr altersabhängig, wenn man versucht herauszufinden, welche Auswirkungen das hat. Also am wenigsten leiden offenbar die jüngsten Kinder, also die Kita-Kinder, weil die sich zu Hause dann auch sehr gut aufgehoben gefühlt haben, wenn die Eltern da sind. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Alle Kinder, die sich in rasanten Entwicklungsphasen befinden, die haben am meisten gelitten, weil diese rasante Entwicklungsphase plötzlich ins Stocken geraten ist.
Wann sind denn diese rasanten Entwicklungsphasen?
Das ist so die Präpubertät und Pubertät und die Adoleszenz. Am Ende sozusagen des Jugendalters. Es ist nun auch so, dass das pubertäre Alter in den letzten Dezennien also immer jünger geworden ist, sodass man ab 10, 11 sozusagen bis 13, 14 diese Lebensspanne betrachten muss, wo es dann doch zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen ist, dadurch, dass das soziale Umfeld weggefallen ist.
Das haben wir jetzt in Bezug auf die Kleinen gar nicht so erwartet, wenn Sie sagen, dass die haben das irgendwie so ganz gut weggesteckt. Es würde ja auch immer darauf gepocht, dass man die Kitas doch bitte offen halten soll. Auch jetzt wieder, und Familienministerin Giffey hat eine Studie vorgestellt, wo sie gesagt hat, es gab auch in den Kitas, so ähnlich wie eben in den Schulen, kein relevantes Infektionsgeschehen. Also die Auswirkungen waren da wohl eher hart für die Eltern. Wenn Sie jetzt sagen, vor allen Dingen diese Altersstufen, die mit rasanten Entwicklungen beschäftigt sind, die trifft es. Was ist denn da in diesen rasanten Entwicklungen so wichtig am Kontakt und an Peergroups? Was passiert da? Welche Entwicklungsschritte werden da über andere begleitet?
Naja, die Kinder und die Jugendlichen orientieren sich sehr nach dem sozialen Umfeld, was sie gerade vorfinden, müssen sich da ausprobieren, Grenzen testen. Zu Hause ist das schnell ausgetestet, weil es ja immer die gleichen Leute sind. Und trotzdem brauchen die Jugendlichen das Außen, den Außenbereich, um diese Kämpfe zu Hause aushalten zu können und da immer wieder Kraft zu tanken. Da ist es eigentlich umgekehrt, dass es sonst ist, dass man von zu Hause aus die Kraft holt, um dann im Umfeld zurechtzukommen. In diesen Phasen dreht sich das um. Das heißt, sie brauchen die Unterstützung von Gleichgesinnten, von ihren Peers, um die Kämpfe zu Hause führen zu können, die ja notwendig sind, um dann in die Loslösung gehen zu können. Und wenn das ins Stocken gerät, dann sind sie jetzt orientierungslos und kriegen dann auch psychische Probleme.
Das heißt, die Entwicklung verzögert sich oder welche psychischen Probleme können da auftauchen?
Genau, die Entwicklung verzögert sich oder die Kinder und Jugendlichen werden auffällig, indem sie zum Beispiel ja, Verhaltensauffälligkeiten bekommen, die vorher nicht da waren. Zum Beispiel ganz, ganz hibbelig und wibbelig werden, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit ihren Emotionen. Manche haben, und das hat auch die Studie in Eppendorf gezeigt, dass viele sich in psychosomatischen Beschwerden geflüchtet haben. Das heißt, der Körper dann noch mitreagiert, mit der instabilen Psyche. Und das hat schon zu einer erheblichen Vermehrung von psychischen Auffälligkeiten in den letzten Monaten geführt.
Auf die Jugendlichen und jungen Menschen, Herr Kabi, wird ja im Moment auch häufig mit dem mahnenden Zeigefinger gewiesen. Die halten sich nicht an die Regeln, die treffen sich draußen, die feiern. Mhm. Ist das aus dieser Not heraus geboren, dass die sagen, naja, wir setzen uns darüber hinweg? Oder ist es mangelnde Solidarität? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen das Alter, in dem man einfach halt Regeln überschreitet?
Letzteres. Also das muss man natürlich... Also man darf es nicht gutheißen, aber ein bisschen Verständnis darf man trotzdem dafür aufbringen, auch wenn es jetzt in der Phase stattfindet, wo es nun überhaupt gar nicht gewünscht ist. Aber trotzdem ist es so, dass das jetzt das Mittel ist, um über die Grenze zu gehen. Das heißt, das Motto ist ja, ich mache nicht das, was man mir sagt. Und dann ist ja völlig klar, dass die Maske und das Feiern und alle diese Dinge plötzlich zum Streitobjekt werden.
Was ja auch ein bisschen verwundert, Herr Kabi, ist, dass die ausgerechnet diese Generation, die ja eigentlich die digitale Generation auch immer genannt wird, sich schwer tut damit, ihre Kontakte in die digitale Welt zu verlegen. Gibt es wirklich keine Alternative, also distanziertere Kontaktmöglichkeiten oder eben auch digitale Varianten, um das auch gerade für diese Altersgruppe erträglicher zu machen?
Also das müsste dann ja die Familie sein, weil die
Politik... Das geht natürlich nicht.
Genau. Und die Politik sieht aber genau das vor. Das heißt, an der Stelle schaffen wir aus der Not heraus Bedingungen, die Lösungen verhindern. Und die Flucht in die digitale Welt, es ist auch nachgewiesen, dass der Konsum an digitalen Zeiten zugenommen hat. Aber das kompensiert natürlich nicht das, was die Sozialkontakte geboten haben.
Aber weil wir können ja halt jetzt nicht sagen, ist uns alles egal, dann sollen sie sich halt treffen oder müssen wir da durch? Weil dann sehen also wir die Zahlen, die wir jetzt sehen.
Ja, genau. Das ist das Dilemma, wo wir jetzt alle davor stehen. Und die Politik hat auch lange gebraucht, um festzustellen, dass es die Jugendlichen und die jüngeren Leute sind. Aber da nämlich muss man auch die jungen Erwachsenen mit hinzunehmen, die eigentlich die Entwicklungsphasen schon hinter sich haben, die dann so ein Identitätsgefühl bekommen, uns steht es zu, wieder zu feiern und das machen wir jetzt auch. Und dann ist es natürlich eine Einladung auch für die Jüngeren, genau das Gleiche zu tun.
Aber Sie hinterlassen mich trotzdem etwas ratlos. Es gibt keine einfache Lösung.
Genau. Und das ist die Ratlosigkeit, die wir auch als Fachleute im Moment empfinden, dass wir tatsächlich große Schwierigkeiten haben, da Lösungen mit den Betroffenen gemeinsam zu finden. Vielen Familien gelingt es aber trotzdem, dann auch eine Art des Umgangs innerhalb der Familie zu etablieren, die weiterbringt. Aber das sind leider die wenigsten.
Das heißt ein offener Austausch oder was hätten Sie noch als Rezept?
Genau, richtig. Also da kann man sehr gut auf gemeinsame Leistungen von Eltern setzen. Also Eltern, die alle das gleiche Problem haben, denen fällt vieles ein, was sie tun könnten. Das sehen wir im therapeutischen Kontext. Wenn wir mit mehreren Familien gleichzeitig arbeiten, dann können wir uns als Therapeuten sozusagen zurückziehen, weil die Eltern ganz von alleine auf Lösungen kommen, die auch für die Jugendlichen akzeptabel sind. Und das ist, denke ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass in den Familien, wenn sie dann zusammenarbeiten dürfen, viel, viel Kraft verborgen ist.
Also der Austausch untereinander, unter Familien, unter Eltern, aber eben auch mit den Kindern ist sehr, sehr wichtig. Dr. Philipp Kabi, Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Vorsitzender der DGSF, herzlichen Dank. Lerne aus der Ferne, der Mensch auf Abstand, der Tag in HR2 Kultur. Und weil es ja sonst nicht geht, begeben wir uns noch einmal in literarischer Form in die Enge der Nacht. Drogen, Musik, DJs bei Reinhard Götz, Rave.
Wir haben mal an irgendeinem Flussufer gesessen in Berlin, vielleicht 91, ich glaube vor oder hinter dem alten Planet. Ich hatte noch einen letzten Krümel Haschisch und baute einen Mikrojoint, den wir dann gemeinsam rauchten. Seine Freundin war auch dabei. Er kam mir damals so hübsch vor mit seinen blonden Lockenschopfhaaren. Am Schluss konnte paar Stunden lang keiner mehr was sagen. Man saß da, dachte sich viel, vor allem natürlich paranoides Zeug über die Situation des da so stillschweigenden Dasitzens und keiner sagte was. Dann und wann wurde die Nachschubfrage besprochen. Schon hart, aber irgendwie eben auch geil. Dann kam die Frau vom Klo zurück und wir gingen zu dritt zur Bar und tranken Averna. Lässige Frau, saulässige Bewegungen, angenehm. Lange, schwarze, dicke Haare, jungshafter Habitus, lustigerweise mit einem ziemlich breiten Po, in eine tiefsitzende Arbeiterjeans gepackt. Toll. Die glücklichsten Momente meines Lebens habe ich in diesen Situationen an diesen Orten erlebt. Schlafen? Wieso? Es war zu laut, egal. Wir hüpften ein bisschen voreinander rum, Herzlichkeit entstand, gemeinsames Erleben des Erlebnisses der Freundschaft und drifteten dann wieder fröhlich auseinander.
Lesen und hören kann man ihn ja in Corona-Zeiten, den Rave, Reinhard Götz. Nicht nur in den Schulen hat das digitale Lernen im Frühjahr plötzlich Einzug gehalten, auch an den Unis. Und während sich die Schultore nach den Sommerferien wieder öffneten, bleiben viele Unis auch im gerade beginnenden Wintersemester noch zu. Das Online-Studieren wird vielerorts fortgesetzt. Die direkte Diskussion mit dem oder der Prof, das Schwätzchen im Studi-Café, Fehlanzeige. Erstsemester sind zum Teil gar nicht an ihren neuen Studienort gezogen. Auf einmal gibt es wieder leerstehende Studiwohnheime und haben ihre Uni nicht einmal von innen gesehen. Eva-Maria Rösler hat mit einigen Studierenden über diese Art des Lernens gesprochen.
Das sind Philipp Brenne und Matthias Keller in ihrer Küche. Philipp hat seinen Master in angewandter Musikwissenschaft letztes Semester so gut wie beendet. Matthias ist im Sommer aus Pfronten in Bayern nach Gießen gekommen. Er studiert Humanmedizin. Für ihn als Ersti war der Einstieg im letzten Semester schon sehr speziell. Besonders die Einführungsveranstaltungen.
Die waren natürlich auch digital. Da hat man sich dann eine Woche vorher über Skype getroffen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie urkomisch das ist, wenn man in so einen Chat kommt. Jeder hat seine Kamera an. Jeder starrt so auf seinen Bildschirm und guckt, wer sind jetzt da? Ein paar sind verpixelt. Und keiner sagt was. Das ist eine super komische Situation.
So lernt man als Ersti seine Kommilitonen und seine Kommilitoninnen natürlich nicht kennen. Und so hat er einfach aus der Not eine Tugend gemacht.
Ich habe sicherlich nicht als einziger so gelöst, dass man, wenn man das Bedürfnis hatte, mal wegzugehen, sich dann in Skype mit 10, 11, 12 Leuten getroffen hat und da sein Bier getrunken hat. Das hat den Einsamkeitsfaktor ein bisschen reduziert.
Während Matthias sich mit Online-Bierrunden über die Runden hilft, sitzt Philipp fast den ganzen Sommer über vor seinem Rechner und belegt seine letzten Vorlesungen und Seminare.
Im Großen und Ganzen, die ersten Tage dachte ich mir noch, ja cool, dann muss ich nicht immer zur Uni fahren und kann alles von zu Hause aus machen, das ist ja bestimmt voll entspannt. Aber es war eigentlich sehr, sehr, sehr anstrengend, weil man den kompletten Tag dann echt nur noch am Computer saß. Das heißt, man ist morgens aufgestanden, hat sich an den Computer gesetzt und ist abends ins Bett gegangen und dazwischen gab es nicht so viel. Und auch, dass man so aus seinem Zimmer dann fast gar nicht mehr rausgekommen ist, das war für mich sehr anstrengend.
Philipp ist also heilfroh, dass er keine Online-Seminare und Vorlesungen mehr von seinem Computerbildschirm aus verfolgen muss. Eine große Unsicherheit treibt ihn allerdings um. Er hat Anfang Oktober eine Ausbildung zum Physiotherapeuten angefangen, damit er als Musikwissenschaftler später besonders Musikern bei Verspannungen helfen kann.
Sollte es sich jetzt noch weiter verschlimmern und dann auch meine neue Schule ins Lockdown kommen, wird der Unterricht halt dann leider auch digital stattfinden. Aber ich drücke alle Daumen, die ich finde, dass das nicht der Fall ist, weil also noch länger das zu machen, das ist, finde ich, auf Dauer, da verliert sich der komplette Sinn vom Studium.
Medizinstudent Matthias hingegen hat keine Wahl. Er muss sich auch fürs kommende Semester einfach überraschen lassen, wie es digital laufen wird. Unterm Strich sind seine Erfahrungen mit seinem ersten Semester Medizin eher positiv. Er muss sich nur irgendwie seine Disziplin erhalten.
Disziplin braucht man wirklich viel dafür. Ich habe es so gemacht, dass ich mich einfach um 7:30 am Morgen hingesetzt habe und mit der ersten Vorlesung angefangen habe, dann von mir aus mal 6, mal 8, mal 10 Stunden hingesessen habe, wie ich halt Bock und Energie hatte, mit 1 bis 2 Tage frei in der Woche. Und das hat funktioniert.
So geht es den Studierenden Eva-Maria Rösler über das Lernen aus der Ferne an der Uni. Und wie fühlt sich das Lehren aus der Ferne an? Professor Elke Gurlitt, Professorin für öffentliches Recht an der Uni Mainz. Guten Tag.
Ja, guten Abend. Ja, ich musste innerlich fast ein bisschen lachen, als mir eben die studentischen Beiträge hier eingespielt wurden. Denn auch für die Lehrenden hat natürlich haben diese besonderen Bedingungen natürlich auch so Verfremdungseffekte erzeugt. Wenn ihr ein Student erzählt, es habe keiner was gesagt, aber immerhin hatten alle ihre Kamera angemacht. So waren wir am Anfang teilweise sogar damit konfrontiert, dass auch niemand die Kamera angemacht hat. Ich hatte also schweigsame Kacheln vor mir und hatte das Gefühl, in meinen Vorlesungen gegen eine Wand zu predigen. Schweigsame Kacheln, die vielleicht ab und zu die Chatfunktion nutzten, aber kein Wort mit mir sprachen. Also diese Fremdheitsgefühle wurden natürlich auf allen Seiten erzeugt zu Beginn. Aber ich muss sagen, wir haben da Fortschritte gemacht. Das sind durchaus wechselseitige Lernprozesse.
Wie funktioniert denn jetzt der Austausch mit den Studierenden? Also ich glaube, genau, wechselseitige Lernprozesse, das kann man sich sehr gut vorstellen. Gab es, glaube ich, in allen beruflichen Bereichen und privaten auch. Aber wie haben Sie es jetzt gelöst?
Immerhin waren die Universitäten, das kann man schon sagen, deutlich besser gerüstet als die Schulen, was die technische Ausstattung betraf. Aber daraus sind eben letztlich didaktische Konzepte zu machen, die auch den Bedürfnissen der Studierenden gerecht werden. Das ist doch eine Kunst und wir haben es nicht alles gelöst. Das beste Format eigentlich mit den Studierenden sind Videokonferenzen, nicht? Man kann mit ihnen reden. Im besten Falle kann man sie auch sehen, wenn sie die Kamera einschalten. Das sind, wie gesagt, eher selten. Und das sind deutlich schlechtere Formate, aber zu denen müssen wir gezwungenermaßen eben auch greifen, sind Videokonserven. In den Formaten betätigen wir uns letztlich als Videoproduzenten, Regisseure, Kameraleute und Cutter in einer Person und stellen letztlich zum asynchronen Lernen den Studierenden Material zur Verfügung. Dazu müssen wir immer dann greifen, wenn wir Riesenvorlesungen haben mit 400, 500 Teilnehmern, denn die kann man, das ist ja offensichtlich, nicht als Videokonferenz veranstalten.
Also Sie haben da auch autodidaktisch so die ein oder andere Fortbildung noch mitgemacht sozusagen. Für spätere Semester, Frau Gurlitt, kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Die kennen Sie ja wenigstens schon aus früheren Zeiten von Angesicht zu Angesicht. Aber wie ist es denn mit den Erstsemestern? Wie kriegt man die so richtig mit an Bord?
Also die Erstsemester, die Anfängersemester sind in der Tat unser ganz großes Problem in didaktischer Hinsicht vor allen Dingen und überhaupt um den Kontakt zu halten. Wer jetzt im zweiten Semester ist, kennt nur digitale Lehre, nicht? Das ganze Sommersemester wurde digital gelehrt und das Gleiche beginnt jetzt eben auch wieder mit dem Wintersemester für die Zweitsemester und für die dann beginnenden Erstsemester. Da haben wir jetzt den Plan und den verfolgen, glaube ich, fast alle Universitäten, das Semester als Hybridsemester zu veranstalten und wenn es irgendwie geht, die Anfängerstudierenden in die Uni zu holen. Aber das wird eben nur beschränkt gehen. Dazu haben wir schlicht nicht die Räumlichkeiten. Für Vorlesungen mit 400 Studierenden bräuchten wir einen Hörsaal, in den 4000 hineinpassen würden, sodass wir immer nur Teile der Studierenden holen können. Und die Anfängersemester sind in der Tat unser ganz, ganz großes Problem, weil die letztlich gar nicht das Campusleben, was ja eben das Unileben auch ist, der Kommunikationsprozess, dass sie das gar nicht erst kennenlernen. Nicht? Und da wollen wir so viel wie möglich tun, um denen zumindest ein bisschen Teilhabe auf dem Campus zu ermöglichen. Aber in der Tat ist das zentrale Problem aller Universitäten, wie machen wir es mit den Anfängerstudenten, damit die ein bisschen Gespür für universitäres Leben kriegen, was eben auch bedeutet, dass man Kontakte eben knüpft untereinander, nicht nur mit den Lehrenden, sondern vor allen Dingen untereinander. Denn gerade in den ersten Semestern stellen sich dann häufig auch die, ja, einerseits Freundschaften her, aber eben auch die Arbeitskontakte, da bilden sich kleine Arbeitsgruppen, die sich gemeinsam aufs Examen vorbereiten. Und all diese Möglichkeiten, die bestehen eben zurzeit eben nur ganz beschränkt.
Es klingt so, als wären Sie da doch sehr engagiert und bereit, auch mitzugehen. Und ich hoffe mal, dass das eben auch viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen so sehen und auch so tun. Wenn Sie jetzt sehen und kommen sehen, dass es so erstmal weitergeht, dass Sie weiter auf Distanz lehren müssen sollen, wie könnte man das System denn noch optimieren und diese letzten, was Sie eben gerade so benannt haben, Schwächen auch ausräumen?
Also das eine ist tatsächlich, dass man versucht, die Möglichkeiten hybriden Lehrens tatsächlich auszureizen und immer, wenn es geht, die Studierenden in kleineren Gruppen auf den Campus zu holen. Das ist auch den Hochschulleitungen klar. Das erfordert einen enormen organisatorischen Aufwand, nicht Räume desinfizieren, Gehwege festlegen, also was. Also es ist schon ein enormer Aufwand. Und das Zweite ist natürlich, dass man permanent auch nicht didaktisch Gedanken macht, welche Lehrformate kann man wählen, muss man vielleicht auch tatsächlich darüber nachdenken, ob man die juristische Ausbildung, die ja doch ein Massenbetrieb ist, irgendwie anders organisiert, dass wir als Lehrende etwa Kleingruppen organisieren, die gemeinsam die Stoffe erarbeiten und das dann im großen Forum wieder zusammentragen oder ähnliches. Also wir denken alle auch über neue Lehrformate nach. Das ist für uns sehr, sehr ungewohnt. Mhm.
Da ist noch was zu tun und es bleibt anstrengend für alle Seiten. Professor Elke Gurlitt, Professorin für öffentliches Recht an der Uni Mainz, ganz herzlichen Dank. Lerne aus der Ferne, der Mensch auf Abstand, der Tag in HR2 Kultur. So viel Einsamkeit, wie der ein oder andere Studierende da oder die eine oder andere Studierende erfährt. Dagegen hat früher der Rave geholfen, jedenfalls denen, die es früher auch gemocht haben. Noch eine kleine Erinnerung an die Zeiten ohne Abstand beim Rave von Reinhard Götz.
Heiterkeit, Gelächter. Wir gingen wieder hinter zur anderen Bar. Ich stand eine Zeit lang da und schaute vor mich hin, hörte zu. Ich ging zurück zur Musik. Ein Joint ging um. Ich schaute mich um. Ich hörte was. Wirr bewegte den Kopf. Max redete mit einem großen, dicken, fremden Mann. Dark hatte eine Zigarettenschachtel in der Hand. Neue Nachrichten von Bässen und Lichtern kamen herein. Was sagst du? Ich drehte mich um. Hardy redete mit Sue, Sue mit Cora. Cora winkte der Barfrau ein Signal zu und die nickte. Ich hob die Hand, öffnete den Mund. Die Barfrau zapfte, zeigte ihren Rücken, wippte mit den Beinen. Einer von Hardys Homeboys bestellte Schnaps. Armin kam von hinten, wurde begrüßt, wo Schütte wäre. Lahmann lachte und machte eine große Geste. William schien irgendeiner Idee heftig zuzustimmen. Fabian stand neben einer jungen Frau von gestern Abend. Sie schüttelte ihre wunderschönen dunklen Haare. Angenehme Gedanken, tolle Nacht.
Ray von Reinhard Götz, totale Nähe. Jetzt ist der Mensch nicht nur beim Lernen und Lehren auf Abstand. Über Schule und Uni haben wir jetzt schon gesprochen. Es ist ja eine grundsätzliche Distanzerfahrung, die wir machen, und zwar wirklich alle, außer denen, die sich über Empfehlungen und Beschränkungen hinwegsetzen. Das hat das Infektionsgeschehen gerade wieder nach oben getrieben. Warum tun die das? Es gibt sicher verschiedene Beweggründe. Unverständnis, Egoismus und Rücksichtslosigkeit gehören auch dazu. Aber es mag auch manche Menschen darunter geben, die es einfach nicht aushalten, ihre menschlichen Kontakte einzuschränken. Denn der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Das sollte nicht in Vergessenheit geraten, findet Rainer Dachselt.
Wir leben in einer Zeit der tödlichen Risiken. Deswegen fange ich auch gleich mit einem an.
Soziale Isolation ist ein zentraler Risikofaktor für körperliche Erkrankung und Mortalität, dessen Effekte mit denen des Rauchens und anderer unbestrittener Gesundheitsrisiken vergleichbar sind.
Schreibt die Uni Münster auf ihrer Corona-Seite. Klingt human und zeitgemäß. Und jetzt müsste eigentlich, wie beim Rauchen, die Empfehlung kommen, dass Menschen sich und anderen so etwas Lebensgefährliches auch nicht antun. Kommt aber nicht. Stattdessen kommen Überlegungen, wie man Menschen dazu bringt, sich über längere Zeit sozial zu distanzieren, obwohl es ihnen schadet.
Die psychologische Forschung zu überzeugender Kommunikation zeigt, dass Menschen am ehesten bereit sind, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie das Gefühl haben, dass die Mehrheit derer, denen sie sich zugehörig fühlen, dies auch tut.
Wenn alle rauchen, rauche ich eben mit. Sozialer Druck für einen guten Zweck. Virusbekämpfung. Und so wird in zwei Zeilen aus dem eben noch zentralen Risikofaktor für Krankheit und Tod einer von vielen Kollateralschäden, die man halt irgendwie hinnehmen muss. Auch in dieser relativ neuen Meta-Studie zu den Folgen der Quarantäne.
Insgesamt 13 selektierte Studien beschreiben konsistent psychosoziale Folgen von Quarantänemaßnahmen, darunter Depressivität, Ängstlichkeit, Wut, Stress, posttraumatische Belastung, soziale Isolation, Einsamkeit und Stigmatisierung.
Oh, das klingt gar nicht gut, aber die einzige Empfehlung, die nun folgt, ist: Die Reduktion der psychosozialen Folgen sollte integraler Bestandteil des Krisenmanagements unter Pandemiebedingungen sein. sollten. Und wenn nicht, dann haben die, die unter ihnen seelisch leiden, eben Pech gehabt und können den freundlichen Empfehlungen des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie folgen.
Schaffen Sie sich eine Tagesstruktur. Überlegen Sie sich noch im Bett, was an diesem Tag gut werden kann.
Das ist schon fast die achtsame Version von Reiß dich mal zusammen, aber leider typisch für die öffentliche Kommunikation zum Thema psychische Folgen der Krise. Erst werden die dramatischen gesundheitlichen Auswirkungen von Isolation und der Zerstörung sozialer Netze geschildert. Es wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass es alte Menschen, Kinder und ärmere Menschen besonders hart trifft. Und dann kommt mitnichten der Gedanke, dass man ihnen dieses Leid zu ersparen hätte, sondern höchstens die Forderung, dass doch bei der Pandemiebekämpfung da so ein bisschen die Folgen gemildert würden. Seit März lese ich von Studien, die dazu gemacht werden. Ich lese und höre, dass Krankmeldungen wegen psychischer Leiden ansteigen, auch von einer dramatischen Erhöhung der Zahl schwerer Depressionen. Schwappt hier etwa eine dritte Welle über uns, die wir einfach leugnen und kleinreden, wie nur irgendein Veganer kocht das Virus? Oder dramatisieren wir das nur zu Unrecht? Denn mal im Ernst, so tödlich ist doch Isolation nicht. Da muss man doch nur mal ein bisschen die Füße stillhalten, den Tag strukturieren und vor allem nicht so viel jammern. Dann geht's einem gleich besser. Und wenn dann die Pandemie vorbei ist, dann tun wir ja auch wieder so, als würden wir seelische Leiden ernst nehmen.
Findet Rainer Dachselt, Professor Joachim Bauer, Neurowissenschaftler, Psychiater, Psychotherapeut und Buchautor. Guten Tag.
Ja, guten Abend.
Werden die Risiken durch soziale Isolation auch Ihrer Einschätzung nach zu wenig beachtet in der öffentlichen Debatte?
Ja, was Herr Dachselt gerade so bitter zur Sprache gebracht hat, ist leider absolut richtig. Wir sind in einer wirklich sehr, sehr ernsten Situation, weil wir auf der einen Seite einen tatsächlich sehr gefährlichen Virus haben, vor dem wir uns schützen müssen, und auf der anderen Seite Abstand, Distanz, Ferne. Das, was ich jetzt in der letzten Stunde in der schönen Sendung bei Ihnen gehört habe, das sind natürlich absolute Gifte für den Menschen, weil wir Menschen sind. Ich bin ja Neurowissenschaftler und arbeite übrigens seit 20 Jahren auch mit Lehrkräften. Ich trainiere Lehrkräfte, ich arbeite mit Schulen. Ich bin sehr viel unterwegs, auch in Ausbildungsinstituten für Schulen, in den pädagogischen Hochschulen, weil wir Menschen, nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, sondern wir Menschen überhaupt sind soziale Tiere. Das heißt, unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, in sozialem Kontakt zu sein. Und was entscheidend ist die Energie, die wir brauchen, um Motivation zu erzeugen, um Lust zum Lernen zu haben, Anstrengungsbereitschaft. Das sind Dinge, die muss das Gehirn produzieren, indem es bestimmte Botenstoffe macht. Und diese Botenstoffe, die werden nur produziert, wenn wir in sozialem Kontakt sind. Das heißt, wenn Lernende, egal ob sie in der Grundschule oder im Gymnasium oder auf der Universität sind, wenn die Lernenden merken, dass sie eine Rückmeldung kriegen, dass die Lehrenden auf sie schauen, dass sie im Kontakt miteinander sind und natürlich ganz wichtig, gerade für Kinder und Jugendliche, dass sie auch mit Gleichaltrigen miteinander im Kontakt sind. Die Gleichaltrigen werden vor allem gebraucht, um sozial-emotional sich zu entwickeln und um Selbststeuerung zu entwickeln. Und diese ganzen Faktoren sind jetzt gefährdet.
Und da gibt es natürlich auch einen Zusammenhang mit der Gesundheit der Psyche und auch sogar dem Immunsystem. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sagen, wenn ich keine Angst habe vor dem Virus, dann kriege ich das auch nicht. Kann man auch so weit sein Immunsystem beeinflussen?
Nein, das wäre fatal. Also der Virus ist ein Fakt und der Virus ist gefährlich. Manchen macht er gar nichts und manche bringt er ums Leben. Das heißt, dass wir uns schützen, dass wir Maske tragen, dass wir nicht zu nah einander, nicht zu nah kommen, absolut in Ordnung, dass wir lüften, dass wir die Hygienemaßnahmen beachten, ganz, ganz wichtig. Aber das heißt eben nicht, dass wir Lernen und Lehren jetzt alleine auf Abstand, Distanz und Ferne machen können. Und wenn ich jetzt so ein bisschen höre, ja, wir hätten schon viel früher die Schulen auf Digitalisierung umstellen müssen und da habe man geschlafen, da muss ich Ihnen sagen, das gruselt mich ein bisschen. Wir müssen jetzt natürlich die digitale Technologie einsetzen, aber wir können nicht auf die physische Präsenz, also auf die körperliche Anwesenheit in Gruppen, das wurde ja auch vom Kollegen Dr. Kabi und von Frau Professor Gurlit völlig zu Recht betont, wir können darauf nicht verzichten. Das heißt, wir brauchen beides. Das ist eben das, was man hybrides Lehren und Lernen nennt, dass man also die digitalen Technologien einsetzt. Aber auf der anderen Seite können wir nicht auf die Präsenz verzichten. Und was ich den
Schulen mitgeben möchte, ist, wir brauchen kleinere Klassen. Wenn wir wenn was versäumt wurde in den letzten 10, 20 Jahren, dann, dass wir die Klassengrößen nicht weiter reduziert haben, denn dann hätten wir jetzt auch weniger Probleme, wenn wir in kleinen Unterrichtseinheiten unterrichten könnten.
Das kommt auch vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie dann diese digitale Technik eingesetzt wird, wie interaktiv natürlich. Aber ich würde gerne mit Ihnen noch mal ein Stück raus aus den Schulen kommen, weil im Frühjahr waren es ja vor allen Dingen auch die ganz Alten, die nicht nur auch von der aus Alten- und Pflegeheimen auch, die nicht nur am Infektionsgeschehen am meisten litten und auch wo es eben viele Todesfälle gab, sondern auch um sie zu schützen, wirklich dann sie auch abgeschottet wurden und in die tatsächlich in die Einsamkeit kamen. Da ist ja jetzt im Moment die Absicht sehr stark zu sagen, das darf nicht mehr passieren. Das würden Sie also auch teilen?
Also im März, April waren wir natürlich in einer besonderen Situation. Es blieb uns ja, da wir unvorbereitet waren, nichts anderes übrig, als sehr radikal zu reagieren. Aber wir haben an dieser Erfahrung gesehen, dass es massiv auf die Psyche der Betroffenen und damit auch auf das Immunsystem, auf die Vitalität der Betroffenen durchschlägt und dass wir natürlich Menschenleben auch dadurch verlieren können, dass wir Menschen zu lange zu strikt isoliert halten. Also in sozialem Kontakt zu sein, ist nicht irgendwelches Geschwurbel oder Gutmenschengerede, sondern sozialer Kontakt ist so wichtig wie ein Medikament. Mhm. Wir Menschen können nicht gesund bleiben ohne ein Minimum an sozialem Kontakt. Und deswegen lernen wir jetzt in den Altenheimen, in den Einrichtungen, wo Menschen gepflegt und betreut werden, da ist man jetzt dabei, eben auch einerseits zwar strikt auf die Regeln zu achten. Ich habe da auch Zugang hier in Berlin zu etlichen solchen Einrichtungen. Also wir achten hier strikt auf die Einhaltung der Regeln, dass die Besucher vor allem sich strikt daran halten. Und auf der anderen Seite, dass es aber ein Minimum an Zugang zu den alten Menschen geben muss und insbesondere, dass Menschen, die im Sterben liegen, natürlich Beistand, sozialen Beistand haben dürfen und nicht alleine sterben müssen, wie das im März und April leider der Fall war.
Jetzt ist das eine ja die Einsamkeit oder mangelnder Kontakt, die Sie ja eben auch durchaus als das Problem, also als ein Problem beschreiben. Aber es ist ja da auch noch die Angst vor der Infektion und vor der Pandemie und vor den gesellschaftlichen Folgen, vor den wirtschaftlichen, die Ungewissheit, wie es weitergeht. Ist vielleicht das eben auch gar nicht so isoliert zu sehen, wir haben dieses Problem und dieses Problem, sondern es ist gerade was da auch zusammenkommt?
Also die neuesten Studien, die wir haben, es wurde ja schon darauf hingewiesen, haben beides gemessen, sowohl die Angst vor dem Virus als auch allgemeine Angst und Depression als Folge der Schutzmaßnahmen. Das ist genau das Dilemma. Auf der einen Seite haben wir eine reale, auch begründete Sorge, dass der Virus uns erwischen kann und dass er Menschen, die wir lieben, stark beeinträchtigen kann. Wir wissen ja, dass die Infektion auch Spätfolgen, also nachhaltige Folgen haben kann. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben die Maßnahmen, die wir ergriffen haben zum Schutz vor dem Virus, natürlich selber auch wiederum ganz, ganz starke Nebenwirkungen. Und da wissen wir auch, dass Depressionen tatsächlich sich mehr als verdoppelt haben in der Bevölkerung, dass wir Angst Entwicklung haben und vor allem eben Menschen jetzt, die zum Beispiel in ihrer Existenz bedroht sind, also vor allem in der ersten Lebenshälfte, Menschen, die jetzt die mitten im Beruf stehen und dann nicht wissen, wie geht es beruflich für mich weiter, die Fürsorge für Kinder zu leisten haben, nicht die stehen unter ganz massivem Stress. Etwa 50% in der Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung sagen in den Studien, seit dieser Corona-Krise eine massive Zunahme von Stress und depressiven Symptomen.
Jetzt haben wir vorhin von Herrn Dr. Kabi gehört, Austausch ist wichtig. Austausch unter Eltern, Austausch unter Familien, Austausch unter den Jugendlichen, aber auch in der Familie, der natürlich jetzt nicht physisch nah stattfinden kann. Aber eigentlich war das auch so ein Appell und da nochmal kurz die Frage auch an Sie zum Schluss. Alles, was hilft, ist eigentlich reden, 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 irgendwie, wie es geht.
Ja. Also miteinander im Gespräch sein. In den Schulen ist wichtig, dass die Lehrkräfte mit den Eltern gut kooperieren, dass wir jetzt nicht Streit anfangen. Und wir haben sowieso immer das, auch schon vor Corona, immer wieder so ein Problem im Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns bemühen, die Gegenseite zu verstehen, dass wir uns bemühen, die Kinder und die Not der Jugendlichen zu verstehen und dass wir darüber im Gespräch miteinander bleiben.
und versuchen, diese schwierige Zeit jetzt miteinander durchzustehen.
Vielen Dank, klarer Appell von Professor Joachim Bauer. Und das war der Tag für heute. Mit dem Leben und Lernen auf Abstand haben wir uns beschäftigt. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.